Das sind ja die, die immer nur zugucken. Und ich glaube, hier haben wir keine Zuschauer, sondern hier haben wir Spieler, die jetzt gerade mal eine Pause einlegen und selbst mal sich trainieren lassen, sich ermutigen lassen, sich etwas Neues aneignen. Und die Spieler, die möchte ich gerne fragen, weil vor 2 Wochen habe ich das letzte Mal hier gepredigt über die kleinen Monde. Erinnert ihr euch? Das war eigentlich, der Titel der Predigt war eigentlich, warum bin ich hier? Ja, wir haben das eingeleitet mit so eine kleine Geschichte von Reinhard, meinem Vorredner an dem Tag, Reinhard Bonke, ja, so vom Band. Ne? Und ich will mal wissen, wie viel ihr noch davon wisst, zumindest die da waren. Deswegen ist das meine Frage heute Abend, warum bin ich als Christ noch hier auf diesem Planeten? Das ist die Frage, okay? Nicht, warum bin ich hier oder warum sind Christen hier, sondern warum bin ich als Christ jetzt überhaupt noch hier auf diesem Planeten. Nicht in diesem Raum, sondern auf diesem Planeten. Ramona.
Ich denke, wir sind hier auf dieser Erde, weil wir ein Herz haben für die verlorenen Menschen, weil sie sonst in die Hölle kommen, und dass wir diese Menschen erreichen und sie für Jesus gewinnen und sie auch zu Jüngern machen.
Oh, das war eine coole Antwort. Klasse. Jetzt hast du fast alles schon gesagt. Mal gucken, ob wir noch irgendwo was mitbekommen. Mal diese junge Dame hier.
Oh je, im Moment fällt mir nichts ein.
Fällt nichts ein. Ingrid, hilfst du?
Um die frohe Botschaft weiterzugeben.
Okay, die frohe Botschaft weiterzugeben. Hat noch jemand einen anderen Gedanken? Ingrid.
Um das Licht Gottes wiederzuspiegeln. So war das. Um das Licht Gottes wiederzuspiegeln.
Okay, das Licht Gottes wiederzuspiegeln, die frohe Botschaft weiterzusagen, Menschen zu Jüngern zu machen. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt dieselben Dinge wiederhören würden, oder? Ist da noch eine Ergänzung?
Dass ich die Liebe Gottes weitergebe an alle.
Ah, die Liebe Gottes weitergeben an alle Menschen. Ja, Halleluja. Ich habe ja gesagt, ich bin hier unter Spielern, nicht unter Zuschauern. Wisst ihr, was Zuschauer sagen würden? Auch wir sind hier, um Gott zu anbeten. Oder wir sind hier, um Stunden im Gebet zu verbringen. Oder wir sind hier, um Lobpreis zu machen. Oder wir sind hier, um zu jubeln und zu freuen. Oder wir sind hier, um gesegnet zu sein mit materiellem Überfluss. Mit allem Gut dieser Erde. Und die Antworten wären nicht mal ganz falsch. Aber das Flugzeug ist abgehoben, die Rotoren laufen noch. Wir sind hier aus diesen Gründen, die vorhin die Spieler genannt haben. Und das, was die Zuschauer sagen würden, und was, da bin ich überzeugt, die meisten Christen in unserem Land auch sagen würden, das ist alles etwas, was dahin führt. Selbst die Antwort, wir sind hier, um heilig zu leben, wäre nicht richtig. Es wäre nicht das Ziel, sondern es wäre ein Weg oder ein Teil des Weges zum Ziel. Wisst ihr, warum mir das so wichtig ist? Wenn du als Segelboot auf dem Ozean wärst und du wüsstest dein Ziel nicht ganz genau, dann wäre jeder Wind der falsche, der aufkäme. Ist es so? Wenn du nicht wirklich wüsstest, wo ist dein Zielhafen, wo musst du hin, dann wäre dir kein Wind recht. Der wäre zu südlich, der zu östlich, der zu nördlich, und irgendwie wäre das alles nichts. Weil du ja nicht genau weißt, wo willst du eigentlich hin. Heute passt dir der, morgen passt dir der, und letztendlich kommst du nirgendwo an. Es gibt Menschen, auch Christen, die wirklich gerne das Richtige tun wollen, aber nicht recht wissen, was sie tun sollen. Und die gehen 10 Jahre ihren Weg auf diese Weise. Und auf einmal merken sie, ups, hier war ich ja schon. Ich bin ja im Kreis gelaufen. Ich bin eigentlich keinen Meter weitergekommen. Und ich glaube, das sind die furchtbarsten Entdeckungen, die wir in unserem Leben machen können. Und wir merken, unsere kostbarstes Gut, unsere Zeit, war sinnlos verbracht. Es ist nicht wirklich was passiert. Ich bin keinen Meter weitergekommen auf unserem geistigen Weg. Das ist es, was ich am meisten fürchte. Dass ich nachher gesagt bekomme, hey, was hast du hier eigentlich gemacht? Hast du nicht gewusst, warum du hier bist? Jeder Spieler kennt die Regeln und kennt das Manual, das Handbuch seines Lebens, seines Spiels. Nennen wir es mal Spiel. Egal ob Hockey oder Fußball oder was, es gibt überall Regeln. Und es gibt überall auch Ausbildungsinhalte. Und hier ist alles drin, was ich brauche, um mein Ziel zu kennen, um die Regeln zu kennen und um das Spiel zu gewinnen. Amen. Ist alles hier drin. Especially im Neuen Testament habe ich die Antwort auf das Ziel so klar, wie nicht an einer Stelle im Alten Testament. Das Alte Testament führt dahin, es baut auf, da kommt ein Messias, ein Erlöser. Aber warum kommt der denn? Warum? Was ist der Grund? Das ist oft so verschleiert und so gar nicht klar, auch in christlichen Gemeinden. Er kommt, weil er einen Auftrag hat, einen klaren Auftrag. Ein Auftrag, eine Brücke zu bauen von den Menschen, die verloren sind, zu Gott, dem heiligen Herrn im Himmel. Das war sein Auftrag und er war klipp und klar damit. Er hat 3,5 Jahre gebraucht, um diese Brücke fertigzustellen. Und wenn du genau aufgepasst hast, weißt du, dass diese Brücke eigentlich aus 12 Männern bestand, die er ausgebildet hat. Hätte er das nicht getan, wäre die Brücke wieder zusammengebrochen nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und nach seinem Heimgang. Er hat 12 Männer zurückgelassen, in deren er seinen Geist gegeben hat, seinen Dienst multipliziert hat, gesagt hat, ihr macht dieselben Dinge, die ich getan habe. Und die Brücke stand. Und die 12 haben das weitergegeben. Die Urgemeinde entstand. Tausende von Leuten bekehrten sich. Und die Brücke wurde stabiler und größer. Der Weg wurde nicht breiter deswegen, aber die Brücke wurde länger. Sie war von verschiedenen Orten auf einmal zugänglich. Am Anfang nur von Jerusalem. Dann aus Ephesus, Kleinasien kam dazu, Rom kam dazu, Korinth. Viele Städte führten auf einmal auch zu dieser Brücke hin. Und Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das ist für mich die Einleitung für das, was ich heute sagen will. Weil wir müssen wissen, warum wir hier sind. Sonst könnten wir eines Tages, wenn wir heimkommen zum Heiland, eine schlimme und böse Überraschung erleben. Nämlich, dass wir nicht zu den Knechten gezählt werden, die das Richtige getan haben. Das Problem ist ja gar nicht, dass wir faul wären, selbst wenn wir das nicht wüssten. Oh, die Christen sind ein emsiges Volk. Wir tun so viele Dinge. Viele gute Dinge. Und doch führen nicht alle wirklich zu dem Ziel hin. Manche führen hin, manche auf Umwegen, manche direkter und manche irgendwie auch gar nicht. Und wir wollen Menschen sein, die darauf achten, dass unser Leben, unser Lebensstil, das, was wir tun, effektiv ist für das Reich Gottes. Dass wir das weiterführen, was Gott in unsere Hände gelegt hat. Dass wir zu der Brücke werden, die er uns sein lassen möchte. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt doch in das Alte Testament und zwar in das 2. Buch Chronik. Ich möchte da ein bisschen was erzählen und auch hier und da lesen von dem Urenkel des Königs Salomos. Der Mann hieß Asa. Er wurde König von Juda, der 2. König von Juda nach der Teilung des Staates. Wir lesen da schon ab dem Kapitel 14 von Asa. Er war ja eben der Sohn Rehabeams, der Sohn Salomos war. Und wir lesen so in den ersten Versen des 14. Kapitels folgendes. Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Er gab einen Weg vor, der war radikal, noch radikaler als der seines Vaters, ja, so etwa wie der seines Urgroßvaters, der König David. Er machte klare Sache. Er brachte die Aschera zum Wanken. Er tat das, was ja hier auch Pastor Michael gesagt hat am Sonntag, die Baalim. Er trieb sie aus, er nahm ihnen die Kraft und verbot sie und gebot, Volk Juda, such den Herrn. Suche den Herrn. Und dann lesen wir etwas später von einer großen Schlacht. Im 8. Vers geht das los. Obwohl Asa ein recht starkes Heer hatte, immerhin 580.000 Soldaten, kam da ein Heer ihm entgegen, die Kuschiter. Die hatten über 1 Million Soldaten. Sie waren weit, weit überlegen und sie waren sehr bissig. Es war ein sehr bissiges Volk. Sehr gefährlich, sehr brutal. Und das wollte Juda hinwegfegen. Es ahnte etwas von der Schwäche nach der Teilung des Reiches. Es wusste, es ist nur noch halb so stark wie vorher mit Israel zusammen. Und es griff an. Und hier tat Asa das Wundervolle. Ich glaube, ich lese es doch mal ab dem Vers 8. Ich lese den Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, bei dir ist kein Unterschied, zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Von dir behält der Sterbliche keine Kraft. Der Satz, der mich hier am meisten beeindruckt, ist nicht mal der, wir verlassen uns auf dich, sondern es ist der vorige. Herr, bei dir ist kein Unterschied, zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Was glaubst du, wie er sich gefühlt hat? Wie der viel Kraft hat oder wie der eigentlich weiß? Also gegen das her, sorry, aber beim besten Willen, ich kenne so ein paar Kriegsstrategien, das klappt nie. Das klappt nie. Da haben wir keine Chance gegen. Er hat sich eigentlich geoutet, hat gesagt, hier, wir haben eigentlich keine Kraft mehr. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir verlassen uns auf dich. Es geht gar nicht mehr anders. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können ausziehen und sterben. Viele Väter werden nicht mehr nach Hause kommen. Viele Söhne werden nicht mehr nach Hause kommen, wenn wir das tun, aus eigener Kraft zu gehen. Aber wir haben ja dich. Und wir nehmen das ernst. Wir nehmen dich wirklich ernst. Er hat nicht nur zu seinem Volk gesagt, such den Herrn, trachte nach ihm, sondern er selbst hat es vorgelebt. Er hat danach gehandelt. Er hat sein Vertrauen hier klipp und klar gemacht. Und dann lesen wir weiter. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, so dass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gera. Und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht mehr erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Heerschar. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Das war eine kühne Tat, das war stark. Sie kämpften im Namen des Herrn, sie vertrauten ihm und sie gewannen den Kampf. Und so soll es auch sein. Amen. Wer von euch steht gerade in irgendeiner Art von Kampf? Oh, ich rede zum richtigen Publikum, hätte ich fast wieder gesagt, zu den richtigen Spielern hier heute. Wir alle stehen auch zurzeit in Kampfsituationen. Und ich sage dir etwas, ein Stück weit ist es normal. Weil das ist einfach auch unser Auftrag. Der Spieler steht einfach in Spielen, der Kämpfer steht einfach in Schlachtfeldern. Es gehört zu seiner Natur, zu seinem Auftrag. Und wir haben ja eben gehört, was unser Auftrag ist. Wenn wir diesen Auftrag nicht tun, werden wir wahrscheinlich keinen Kampf mehr haben. Oder wird der Kampf höchstens noch irgendwie Existenzängste, Existenzkämpfe sein, aber nicht mehr wirklich Siegeskämpfe, wo ich Land einnehmen muss, wo Herausforderungen auf mich in dieser Art zukommen. Aber wir gehören zu den Kämpfern, die eben nicht zurückschrecken, wenn der Feind anfängt zu brüllen, weil wir wissen um sein zahnloses Maul und wir wissen, wer der wirkliche Löwe ist, der Löwe von Juda. Amen. Und er mag das, wenn er uns in Kampfsituationen sieht, wenn es solche sind, zu denen er uns berufen hat, natürlich. Ja, ich rede jetzt nicht von sinnloser Aktivität und sinnlosen Kämpfen, sondern von den Kämpfen, wo wir uns berufen wissen, wo wir wissen, wir müssen hier etwas durchstehen, wir müssen hier etwas durchbeten, wir müssen etwas aushalten um des Reiches Gottes willen. Gerade diese Dinge sind es, die wir zu tragen haben. Ja, Verfolgung um des Reiches willen, um des Herrn willen. Nur ein Kapitel später lesen wir einen erstaunlichen Akt im 15. Kapitel, 9. Vers. Inzwischen hatte Asa sein Volk noch mehr dazu aufgerufen, sich Gott hinzugeben und Gott zu weihen. Und dann heißt es, und da versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Verlass dich drauf, dass du das erleben wirst, wenn Menschen sehen, dass Gott mit dir ist. Israel würde damals so etwa die Welt bedeuten und Juda die Gemeinde. Weil das eine Volk war mit Gott und das andere, das tat genau das Gegenteil. Wir wissen, da kam nachher dieser furchtbare König, wie hieß er noch? Ahab, danke. Ich wollte gerade an den König, an den Captain Ahab denken, ja, Ahab, richtig. Kam Ahab und dann die Brut nach ihm, ich nenne es mal so, wo viel Elend geschah, wo viel Götzendienst kam, wo die Bale wieder Futter bekamen durch die Kinder der Israeliten. Doch hier war es anders. Sie spürten hier, da passiert was. Vielleicht ist es dein Nachbar oder deine Nachbarin, die merkt, boah, die Susi Ebert, die geht auch durch Kämpfe durch. Aber guck mal, die geht da anders mit um. Die lacht immer noch. Und die lässt sich nicht hängen und all das. Und guck mal, die ist immer mutig und immer fröhlich, obwohl sie nicht jetzt eine Schauspielerin ist. Sie tut, als wäre alles gut. Die weiß, dass es schwierig ist im Leben manchmal, aber sie hat jemanden, der ihr da hilft. Sie ist nicht alleine. Weißt du, das sind Dinge, die beobachten Menschen um uns herum. Beobachten nicht unsere Worte, sondern unser Leben. Wenn das im Einklang mit unseren Worten ist und die Worte richtig sind, dann hast du ganz schnell das Haus voll. Dann braucht sich niemand Gedanken machen, oh, wie fülle ich denn meine Zelle? Wo sollen die Leute denn herkommen? Du wirst ganz schnell dein Haus zumachen müssen, weil du gar nicht mehr alle reinbekommst, die kommen. Weil die kommen, werden verändert und die ziehen wiederum Menschen an und. Das ist der normale Weg. So ist unsere Gemeinde entstanden. Genauso. Nicht anders, genauso. Wir waren eine Zelle mit 7 Leuten am Anfang. Und Leute sahen, was mit uns passiert ist. Sie sahen, wie wir uns verändert haben. Unser engster Kreis. Und entweder sie gingen auf Abstand, weil das war ihnen zu fromm, oder die kamen immer näher und wollten mehr wissen und schlossen sich uns an. Und so wuchs und wuchs die Gemeinde. Mehr und mehr Menschen kamen. Ich glaube, dass das in vielen Häusern schon angefangen hat oder dieses Jahr noch anfangen wird. Dasselbe Art von Wachstum. Und dann, wo diese Leute sich versammelten, wo die Israeliten überliefen, ist ja immer ein Weg. Ich verlasse meine Heimat. Ja? Das ist ja das Überlaufen. Ich gehe weg aus meinem Dorf. Ich muss umziehen, weil das ist nun mal eine geografische Grenze. Ich muss nach Juda gehen mit meiner Familie. Und dann kann ich mich ihnen anschließen. Und so ähnlich ist es auch, wenn Leute aus der Welt ausziehen. Sie lassen vieles hinter sich. Sie müssen sich neu orientieren. Sie brauchen einen neuen Freundeskreis. Sie brauchen eine neue Lebensart und Lebensweise. Nichts bleibt wirklich so, wie es war. Das wissen wir alle. Gott verändert unser Leben von Grund auf. Und dann machten sie einen Bund. Ab dem Vers 12. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein, ob groß, ob Mann, ob Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen, Trompeten und Schofarhörnern. Und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Manchmal müssen wir lernen, dass wir Gott nicht mit halber Kraft begegnen können, nicht mit halbem Willen, nicht mit halbem Einsatz. Das war mein Taufspruch. Und über den habe ich mich jahrelang geärgert. Ich weiß ihn nicht auswendig, aber ich weiß ihn inhaltlich etwa. Und da stand, kehr um und suche Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und geh ganz weg von der Welt. Oh, ich war 20 Jahre alt und die Welt war noch so in mir drin. Ich dachte, ja, Herr, ich will ja mit dir gehen, aber da gibt es so viel Schönes auch in der Welt. Und es hat Jahre gedauert, bevor ich überzeugt war, dass das richtig ist, was da über mir ausgesprochen wurde. Und ich weiß es heute. Eine hundertprozentige Nachfolge bedeutet eine echte Nachfolge. Eine hundertprozentige Jüngerschaft bedeutet eine echte Jüngerschaft. Alles andere ist nur ein Spiel. Und Spiele bringen keine Ergebnisse, die auf Dauer interessant sind. Spiele sind nur Spiele. Man macht sie, solange man Lust hat, und dann hört man wieder auf damit. Es gibt etwas, das wir fürchten müssen. Michael hat das, glaube ich, sogar so gesagt. Das war ein Zitat von Derek Prinz, fand ich klasse, weil ich habe das selbst schon mal gepredigt, ohne dass ich das wusste. Derek lebt in mir, nein, derselbe Geist. Er sagte, Unglaube führt zu Angst und Angst führt zu Rebellion. Und ich führe es noch eins weiter, Rebellion führt zu Ungehorsam. Aber alles beginnt mit Unglaube. Unglaube meint nicht Vertrauen. Das ist gar nicht so schwierig, das Wort Unglaube. Es meint einfach, ich vertraue nicht. Wenn jemand mir gegenüber Unglaube hat, vertraut er mir nicht. Wenn jemand Gott gegenüber Unglaube hat, dann vertraut er nicht wirklich auf Gott. Dann kann er nicht das sagen, was Asa sagte. Ha, wir vertrauen auf dich. Und das ist das Interessante. Auf der ersten und letzten Hauszelle, die ich geleitet habe, da fragte ein Mann, warum ist es so schwer, zu Gott zu kommen? Und ich sagte ihm, dass die meisten Christen vor ihrem 20. Lebensjahr sich bekehrt haben. Und dass es einen Grund hat, weil in dieser Zeit mein Wertesystem festgelegt wird. Als Teenager legt sich mein Wertesystem fest und das ist in aller Regel nicht mehr hinterfragt. Das lege ich fest in diesem Zeitraum. Irgendwo zwischen 14 und 20 bildet sich dieses Kerngerüst und da wird nicht mehr viel gedeutet hinterher. Deswegen, wenn ich in dieser Zeit Gott finde, dann kann ich ihn mit einbauen, dann passt das. Dann ist es rund und es steht fest. Und selbst wenn ich mal abfallen sollte, ich werde wieder zurückgezogen. Das ist zumindest, was ich beobachte, auch in christlichen Familien. Wenn ich älter bin, ist es schwieriger, weil ich muss mein Leben hinterfragen. Und das passiert bei fast allen, nicht bei allen, aber bei fast allen, durch eine handfeste Krise. Eine Krise ist oft die einzige Chance, die ich noch habe, wenn ich über dieses Alter hinaus bin, um zu Gott zu finden. Egal, es kann eine Ehekrise sein, es können Drogen, es kann Krankheit sein, Finanzkrise, egal was. Und dann gehe ich nochmal zurück zu meinen Werten und dann gucke ich mal, tragen die mich? Dann finde ich raus, nee, die tragen überhaupt nichts. Ich breche zusammen, meine Freunde verlassen mich, ich bin einsam, niemand will mehr mit mir zu tun haben, weil ich bin ja nicht mehr wer. Und dann habe ich eine Chance zu gucken, was ist eigentlich wertvoll, was ist wert? Was ist Gott? Wer ist Gott? Was hat er mit mir zu tun? Und wenn du dann in der Nähe solch eines Menschen bist, dann kann alles passieren. Dann kann Rettung fließen und Heilung fließen. Deswegen, wenn jemand in der Krise ist, lass ihn um Gottes Willen nicht allein, sondern gerade dann steh ganz nah bei ihm und hör, was Gott sagt, wie Gott dich führt und was du tun darfst. So lass nicht zu, dass Unglaube der Anfang dieser tödlichen Kette ist, die bis hin zum Ungehorsam führt. Lass Vertrauen ein Wesensmerkmal deines Charakters werden, wenn es es noch nicht ist. Fang an, Menschen wieder zu vertrauen. Ja, du hast Negatives erlebt, du hast Missbrauch erlebt vielleicht von Leiterschaft sogar. Erlebe ich oft, dass so Leute mit mir ganz groß auf Abstand gehen und sagen, Pastoren. Sag, hey, du isolierst dich selbst von der Kraft Gottes, die eigentlich fließen will. Weil du vertraust nicht mehr seinem Bodenpersonal. Hey, Gott arbeitet auf diese Weise. Fang an, wieder festzuhalten. Oder wenn du mit Männern Probleme hattest und sagst, oh, nicht mehr, nie mehr vertrauen. Oder mit Frauen, von Frauen enttäuscht bist. Fang wieder an zu vertrauen. Ja, Vertrauen macht dich verwundbar, das stimmt. Aber Vertrauen ist der einzige Weg, um wirklich mit Gott gehen zu können. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wenn wir nicht lernen zu vertrauen, zu glauben, dann treten wir auf der Stelle und wir drehen immer nur einen Kreis und kommen wieder zum Anfangspunkt zurück und wir haben nichts wirklich bewegt in diesem Leben. Und wie schlimm wäre dieses Ergebnis? Doch wie das so ist im Leben, und das ist ja der Vorteil, wenn ich so eine Biografie lese und ich liebe Biografien, ich lese Anfänge, ich lese Höhepunkte im Leben von Menschen, ich lese Abfälle und Krisen und lest dann, wie ging es weiter? Nicht jede Lebensgeschichte hat dann ein Happy End, wenn du so eine Biografie liest. Und auch die Geschichte von Asa ist nicht wirklich so, dass wir sagen können, wow, ja, der Mann hat es von Anfang bis Ende geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt in der Bibel. Eine Lebensgeschichte mit Happy End. Im Neuen Bund, da gibt es ein paar, die dem zumindest nahe kommen. Das Leben von einem Paulus und so, ja, wie die sich entwickeln. Aber es gibt auch viele, da gab es echt Zusammenbrüche und Tragödien. Und Asa hatte 20 Jahre später so einen Punkt in seinem Leben. 20 Jahre. Wer von uns ist 20 Jahre Christ? Darf ich das mal sehen? 20 Jahre. Ich darf meine Hand noch nicht heben. Okay. 3. Seht ihr, das ist, ihr wisst ungefähr, wie man sich dann fühlt. Ich weiß es in 2-3 Jahren auch. Aber 20 Jahre ist eine lange Zeit. Und in 20 Jahren kann viel passieren. Ich kann mich an Dinge gewöhnen, die waren. Ich kann mich daran gewöhnen, ich als Pastor, dass ich eine schöne Gemeinde habe, dass alles rund läuft und alles gut läuft. Und vertraue nicht mehr wirklich auf Gott, sondern vertraue auf Menschen. Vertraue auf meine Mitarbeiter. Vertraue auf die, die ihren Zehnten geben, dass die Finanzen da sind. Vertraue auf Gunst von Leuten, mit denen wir zu tun haben, die uns unsere Räume vermieten und so weiter. Das geht schnell. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin schon mehrfach in dieser Falle gelandet, wo ich falsch vertraut habe, wo ich nicht mehr alles von Gott erwartet hatte. Ihr wisst, ich glaube fest daran, dass Gott durch Menschen und über Menschen dient. Das widerspricht sich jetzt hier nicht. Aber wenn ich nur noch auf Menschen gucke, ist auch nicht der Weg. Sondern ich erwarte, dass Gott mich, zum Beispiel durch den Pastor, wo ich mich dran gehängt habe, dass Gott mich durch diesen Mann besonders segnet. Das passiert jedes Mal. Weil ich erwarte das. Ich vertraue da fest drauf, dass Gott diesen Kanal nimmt, um mir einen besonderen Segen zu geben. Halleluja. Aber was wäre, wenn ich jetzt nur noch auf den Mensch gucke? Oh, der ist so weise. Na, das ist auch nicht der Weg. Steht ja diese Feinheiten, die da wichtig sind. Es gibt Leute, die sagen, ich lehne generell ab, auf Menschen zu gucken. Das sage ich nicht. Aber ich sage, der Geber der Gaben ist der, auf den wir schauen. Und wir freuen uns an jeder Leitung, wo ich merke, da fließt was von Gott zu mir. Oh, ich freue mich, wenn ich hier jemand anderen predigen höre, wie Michael am Sonntag. Oh, das hat mich so gesegnet, so aufgebaut. Habe ich gemerkt, boah, das ist eine Leitung Gottes genau zu meinem Leben hin. Halleluja, danke Gott für diese Leitung. Ehre sei ihm. Und Asa hatte 20 Jahre später offensichtlich eine solche Leitung nicht direkt in seiner Nähe. Er stand wieder einem Kampf gegenüber, einem Kampf auf Leben oder Tod, diesmal interessanterweise vom Schwesterstaat. Israel griff ihn an. Und statt dass er sein Vertrauen auf Gott setzte, wie 20 Jahre früher, setzte er sein Vertrauen in Ben-Hadad. Ben-Hadad war der König von Aram, einem Land, das eigentlich zu Israel gehören sollte, das eigentlich Teil des verheißenen Landes war, das aber aus verschiedenen Gründen nicht ganz ausgerottet wurde, sich wieder erholte und dann jetzt auf einmal sogar ein Bündnis hatte, erst mit Israel und dann schickte Asa da Gold und Silber hin und sagte, löst deinen Bund mit Israel und kämpft für uns und macht die Israelis jetzt platt. Und ihr merkt, was für ein treuer Mann Ben-Hadad offensichtlich war. Er war käuflich. Ja, wer mehr geboten hat, das war sein Auftraggeber und dann hat er dann dafür gekämpft. Ich möchte noch eine Stelle vielleicht kurz lesen aus dem 14. Kapitel. Und zwar, ich habe ja gesagt, 580.000 Mann hatte er. Wenn wir von 580, also einer halben Million Soldaten reden, dann denken wir nicht in Heldenkategorien, oder? Also geht mir zumindest. Und denke ich, na gut, das sind Ameisen. Ne? Viele Ameisen, die bringen zusammen was zustande. Aber ich denke da nicht, oh, das sind viele Helden dabei oder so. Ich denke, naja, das ist halt eine Masse von Leuten, die gehen irgendwie unter. Aber die werden hier ganz anders bezeichnet. Und das hat mich so beeindruckt. Das waren Leute, die Kurzschilde trugen und mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden, steht hier. Oh, dachte ich, ja, das ist doch genau, wie du die Gemeinde siehst. Wir kommen uns manchmal vor, so wie die Ameisen. Ja, wer bin ich schon und so. Und hey, Gott sagt, wir sind starke Helden. Passt wieder zu Gideon, ne, heute von Sonntag. Du starker Held, der Feigling hat in der Kälte sein Weizen gedroschen. Ja, fühlte sich ganz sicher nicht als der starke Held. Und du und ich, wir fühlen uns ganz sicher auch nicht immer so. Also ich fühle mich nicht immer so. Und dann merke ich manchmal, wie Gott dann kommt und sagt, hey, du hast einen Kampfauftrag und du bist nicht nur eine Ameise. Du bist jemand, der meine Rüstung tragen darf. Du bist jemand, der mein Schwert tragen darf. Und das gebe ich nicht jedermann, sondern das gebe ich meinen Helden. Aber ich fühle mich nicht so. Lebst du nach dem, was du fühlst oder nach dem, was du sagst? Nach dem, was ich sage. Was sagst du? Oh. Oh, ich fühle mich nicht gut. Ha! Sagst du, was du fühlst? Dann bist du, was du fühlst. Oder sagst du, was ich sage? Das ist, wie Gott mit uns umgeht. Er will immer wieder Entscheidungen. Er will hören, ja, ist mir egal, wie ich mich fühle. Ist mir egal, was andere sagen. Ist mir egal, ob ich versagt habe gestern oder heute Morgen oder gerade eben. Ist mir egal, weil Herr, ich traue auf dich. Und wenn du sagst, ich bin würdig, deine Rüstung zu tragen, die mit der du auf diesem Planeten hier alle Siege erkämpft hast, und das könnten wir auch als ein Bild für den Heiligen Geist an sich gebrauchen. Wir wissen alle Wunder, die Jesus getan hat. Hat er durch wen getan? Durch den Heiligen Geist. Und jetzt sagt er, geht nach Jerusalem und wartet, bis derselbe Geist kommt. Und dann sagt er, jetzt tauft mal schön mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. So haben wir denselben Heiligen Geist. Das hatten damals nur Könige, Priester und Propheten und auch nur ein Stück weit. Und wir alle haben diesen Heiligen Geist. Und das macht uns zu Helden. Versteht ihr diesen gewaltigen Unterschied zum alten Bund? Wir haben die komplette Ausrüstung bekommen. Die haben lastwagenweise Ausrüstung vor der Tür stehen. Nur weil wir sie noch nicht alle ausgepackt haben, heißt das nicht, dass sie nicht uns gehört, oder? Guck mal auf die Kisten, da steht überall dein Name drauf. Was ist deine Ausrüstung? Warum haben wir sie nicht immer an? Weil wir vielleicht noch nicht immer da sind, wo wir sein sollten. Im Kampfgeschehen. Also ich bin jetzt körperlich gesehen Pazifist, geistig gesehen bin ich ein absoluter Krieger. Nur, dass ihr das unterscheidet. Ja? Also ich mag nicht mit einem Gewehr auf einen Menschen schießen, aber ich bin geistig ein Krieger. Und wenn ich geistig noch nie einen Panzer auf mich zukommen habe sehen, dann werde ich nie in den Kisten nach einer panzerbrechenden Waffe gesucht haben, oder? Stimmt's? Dann habe ich vielleicht noch keine Ahnung, was Beten eigentlich bewirken kann oder was es mit Fasten auf sich hat oder so. Oder was geistige Kampfführung bitteschön meint. Weil ich habe ja noch nie mit sowas zu tun. Warum? Was soll's? Brauch ich nicht. Aber ich sage dir, wenn du weitergehst und wenn du vielleicht irgendwann sogar eine kleine Truppe anführst, die weitergeht, dann kommt irgendwann der spannende Moment, wo du dich Dingen gegenüber siehst, wo du bisher vielleicht oder heute vielleicht weglaufen würdest vor. Aber du dann sagst, ha, ja, Nächste. Ha, Nächste. Du winkst sie einfach nur herbei. Und dann passieren wieder erstaunliche Sachen. Dann fahren die Teile wieder zurück. Weil wenn die merken, dass du gemerkt hast, wer du bist, dann wissen sie, wer sie sind. Ha? Amen. Es gibt keinen geistigen Kampf, den wir verlieren können, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, welche Autorität der Gläubige hat, können wir nicht verlieren. Das Problem ist nur, wir glauben nicht immer, was das Wort sagt. Ja, wir wissen das hier drin. Aber wir glauben es nicht. Woran sehe ich das? Weil ich nicht danach handle. Wenn ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist, dann sollte ich so handeln, als ob es wahr wäre. Und dann verändern sich Dinge. Auch das in Weisheit und mit einer gewissen Portion Vernunft. Aber ich sage dir, das verändert dein ganzes Leben. Nun, er versagte in diesem entscheidenden Punkt. Und doch ging es weiter. Es kam ein Wort zu ihm, ein Wort von Hanani, dem Seher, der für Gott sprach, der unaufgefordert kam und dann einiges losließ. Da steht unter anderem im 16. Kapitel, also ein Vorwurf. Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deiner Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Der Lohn Gottes für das Vertrauen Gottes war Frieden, Ruhe. Nach dem Kampf, den er Gott überlassen hat, hatte er Ruhe. Und jetzt kam die nächste Herausforderung und jetzt kämpft er nicht mit Gott, sondern lässt irgendeinen anderen für ihn kämpfen, der mit Gott überhaupt nichts am Hut hat. Und dann ist das Ergebnis und von jetzt an wirst du Krieg haben. Boah, was für ein Preis, oder? Ist es nicht toll, dass wir jetzt vielleicht noch nicht in der Situation waren, hoffe ich. Und wir hören das und wir sehen, wie das ausgehen kann. Und wir können jetzt sagen, so blöd bin ich nicht. Weil ich lerne jetzt aus seinem Fehler. Manchmal kommt es ja vor, dass wir unsere eigenen Fehler unbedingt machen wollen. Dann haben wir dasselbe gelernt. Aber mit Weisheit und mit Gottes Hilfe können wir aus so einer Stelle so viel rausnehmen und können uns entscheiden, ha, ich will niemals einen Kampf ohne dich kämpfen. Ich will mich niemals auf die verlassen, die dich nicht ehren und lieben. Ich will niemals in der Art dieser Welt, oder Michael hätte gesagt, in dem humanistischen Stil arbeiten. Sondern ich will bei dir bleiben, ganz nah dran. Denn dann heißt es hier, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott ist so auf der Suche nach denen, die ganze Sache machen. In all den Jahren, wo ich selbst nicht ganze Sache gemacht habe, habe ich so viele Hochs, aber auch so viele Tiefs erlebt, die im Nachhinein so überflüssig waren wie ein Kropf. Wo ich dachte, naja, Ich teile mir meine Zeittorte ein oder meine Krafttorte oder meine Geldtorte oder was auch immer ich mit meinem Leben machen kann. Ich teile das mal ein. Der Herr kriegt mir so viel und der Rest, den nehme ich für mich. Und das war nicht gut im Nachhinein. Es war überhaupt nicht gut. Wie viel besser ist es, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Herr, ist alles dir. Hilf mir, was soll ich machen mit all dem Zeugs? Mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinem Leben, mit meinen Kontakten, mit meinen Beziehungen, die ich habe. Wo soll ich hin? Was möchtest du gerne, dass ich tue? Oh, das sind kühne Worte, vor allem, wenn sie ernst gemeint sind. Dann fängt Gott nämlich an, auch uns ernst zu nehmen. Und ich glaube persönlich, dass er uns da der ein oder anderen Prüfung unterzieht, wenn wir so mit ihm umgehen und sagen, Herr, ja, kein Problem. Weil locker gesagt ist das schnell. Aber er checkt das dann ab. Er checkt das ab. Er klopft dran, hält das Ding. Ist es ernst gemeint oder ist es nur eine schnell motivierte, vielleicht von irgendeiner Konferenz motivierte Einstellung, die doch in 2 Wochen wieder bröckelt, wenn der Alltag ruft, wenn die Hobbys rufen, wenn mein alter Lebensstil mich zurückpfeift. Asas Leben endete nach schwerer Krankheit im Tod. Und ich glaube deutlich vor seiner Zeit. Da bekam man ein mächtiges Beinleiden und war nach 2 Jahren nicht mehr da. Das große Gebot, was wir alle kennen, ist: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Gemüt und deinen Nächsten so wie dich selbst. Das ist, was Gott uns gesagt hat. Das ist die Einleitung zu unserem Zielhafen. Ich könnte sagen, der Kanal, der in unseren Zielhafen hineinführt. Wenn wir das nicht haben, hat ja auch jemand gesagt, liebe Gott. Eben, ne? Wenn ich es ohne die Liebe versuche, komme ich ja nicht an. Und doch ist die Liebe nur Liebe, wenn sie Handlung nach sich zieht. Amen. Es heißt im Sprüche 3,5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich habe das schon mal gesagt. Das meint nicht, wirf deinen Verstand weg. Das steht da nicht. Und bei aller Auslegung wirst du das nie daraus lesen können. Nie, ohne die Bibel zu vergewaltigen. Da steht, verlass dich nicht oder vertrau dich nicht an deinem Verstand. Das Ding ist gut. Hat Gott uns ja gegeben. Hat viel Sinn. Aber wenn ich mich auf ihn verlasse, vertraue und alles verstandesmäßig versuche zu kalkulieren und einzuschätzen, dann komme ich nirgends voran. Weil dafür ist er nicht gemacht. Der Verstand ist nicht dafür da, mich geistlich leiten zu können. Ist nicht dafür da. Dafür ist der Heilige Geist da, der in unserem Geist wirkt, nicht in unserem Verstand. Verstand ist Teil unserer Seele, ja, wisst ihr? Wille, Verstand, Gefühl. Ist eine andere Ebene, ist nicht die Leitungsebene, sondern das ist die Dienstebene unserer Persönlichkeit. Die Seele hat uns zu dienen und der Geist leitet uns. Wenn die Seele leiten darf, dann sind wir fruchtleer und ziellos, arm und bloß, weil wir heute himmelhoch jauchzend und morgens zu Tode betrübt sein können und nirgendwo ankommen. Es geht also um 100% meines Willens, den Gott will. Und das meint echte Jüngerschaft oder wir könnten sagen radikale Nachfolge. Oh, ich bin froh, in der Gemeinde zu sein, wo radikale Nachfolge ein Wert ist und nicht ein Ärgernis, weil auch das soll es geben. Wir dürfen und wollen und sollen Gott radikal nachfolgen. Wir wollen nicht lauwarm sein, wir wollen nicht Dinge halb machen und wir wollen uns auch nicht mit alten Erkenntnissen zufrieden geben, wenn wir bessere und neuere finden. Diesen Menschen, die 100% ihres Willens Gott geben, so wie das ja auch hier geschrieben stand, in diesem wunderschönen Satz, und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Jesus sagt, wer mich sucht, der findet mich. Wer bei mir anklopft, dem tue ich auf. Und wer bittet, der empfängt. Und wir fragen uns manchmal, warum klappt das bei mir nicht? Und die Antwort ist hier. Wie viel Prozent deines Willens hast du aufgewendet, um ihn zu suchen? Ach ja, das war so eine halbe Stunde am Morgen, 7 Tage lang. Okay? Was hättest du anders machen können? Waren das 100% deines Willens oder war das eine kleine Notration? Warum hast du dich nicht mal ein Wochenende Fasten zurückgezogen und hast ihn gesucht, wenn da wirklich was war, was du wissen musstest? Warum hast du denn nicht einen Ratgeber geholt und mit dem zusammen dich zurückgezogen? Oder, oder. 100% meint, ich lasse mich voll drauf ein. Richtig? Iris und ich, wir haben manchmal diese 100% Zeiten und die sind lebenswichtig, wo wir uns zurückziehen, wo wir Dinge durchdenken, durchbeten, durchreden auch miteinander, wo wir sagen, Herr, hilf uns, hier weise zu sein, hier die richtigen Dinge zu tun. Wir wollen 100% von dem tun, was du willst. Das ist der Grund, warum ich manchmal für ein, zwei Wochen auf eine Konferenz fahre, ganz weit weg. Ich sage, Herr, ich will 100% mich dir aussetzen, die ganze Zeit. Ich will nichts hören, nichts Kinder, nichts Frau, nichts Gemeinde, nichts. Ich will dich jetzt einfach ungebremst hören an fremden Orten, wo du genug Gefäße hast, durch die du zu mir reden kannst und wo ich viel Zeit auch alleine habe, wo du zu mir reden kannst. So, lasst uns immer mal hinterfragen und nicht so schnell Gott Vorwürfe machen. Gott, du hast nicht geantwortet, ich habe doch jetzt geklopft. Du hast nicht aufgemacht, wo hängt's? 100% ist das, was er will. Weil er gibt auch 100%. Ist dir das aufgefallen? Das Symbol für 100% ist das Kreuz. Niemand steigt aufs Kreuz, der nicht 100% sein Leben geben will. Niemand steigt da drauf, freiwillig, der nicht bereit ist, das wirklich durchzuziehen. Niemand. Und niemand sollte sich in die Taufwanne begeben und sich untertauchen lassen, der diese Entscheidung für sich nicht festgemacht hat. Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann sollte ich es nachholen. Ich sollte sagen, Herr, mein Leben ist deins. Alles, was ich bin und habe, führe du mich. Das sind so schöne geistliche Sätze geworden manchmal, die mehr von Tradition zeugen als von wirklicher Überzeugung, dass das tatsächlich möglich ist und auch wirklich gewollt. Ich bin radikal heute Abend. Halleluja. Gefällt euch die Predigt? Mir gefällt sie auch. Halleluja. Gott spricht auch zu mir. Den Missionsbefehl kann nur der tun, der sich mit ganzem Willen Gott unterwirft und um seine eigene Schwäche weiß und um Gottes Stärke. Nie sonst würde ich mich darauf einlassen, wenn ich das nicht wüsste, dass Gott stark ist, dass Gott selbst mich gebrauchen kann, um Dinge zu tun, die ich mir selbst nie zutrauen würde und nie tun würde. Und dann möchte ich sagen mit Asa, wir verlassen uns auf dich, Gott. Und ich sag dir, wenn du das jemals gemacht hast, dich auf Gott zu verlassen, dann wirst du herausfinden, dass dieses Verlassen überhaupt nicht passiv ist, sondern dass es dich sehr aktiv werden lässt. Amen? Hast du das mal erlebt? Wenn du sagst, Gott, ich verlasse mich auf dich in der Sache, sag mal, in meiner Hauszelle. Oh, ich habe da ein Problem mit der und der Person. Und ich weiß gar nicht. Und ich verlasse mich jetzt auf dich, ich habe keine Ahnung. Und dann geht's los. Und dann gibt er dir eine Idee. Und dann musst du was tun. Vielleicht ein Gespräch führen, vielleicht längere Zeit beten oder fasten, auf Leute zugehen, wo du vielleicht lieber weglaufen würdest und so weiter. Das wird dann aktiv. Ja, Gott gebraucht dich dann zu seiner Herrlichkeit, um Dinge zu lenken und zu leiten. Ich mag Josua so sehr, dass ich meinen Sohn nach ihm benannt habe, zumindest mit Zweitnamen oder mit Drittnamen. Aber trotzdem, Bernd Raphael Josua heißt er. Halleluja. Und dieser Josua, der hat so einen der schönsten Sätze für mich in der Bibel gesagt bekommen. Da steht in Josua 1, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig und achte auf Gottes Wort und was da drin steht. Das war jetzt frei übersetzt. Mir gefällt ein Wort hier drin am allermeisten. N-U-R. Nur. Sei du nur. Das heißt, alles, was du zu sein hast und zu tun hast, ist stark und mutig. Achte darauf, dass Gott, dass der Feind dir nicht deinen Glauben raubt. Wir könnten es übersetzen, pass nur auf, dass du nicht Unglauben in dein Leben lässt. Weil Unglauben killt Mut, killt Kühnheit, killt jede Stärke. Weil, habt ihr gehört? Unglauben ergibt was? Angst und Angst gibt was? Und Rebellion führt zu? Ja. So, das ist die Gefahr. Und das wusste Gott, das siehst du in der ganzen Bibel, kreuz und quer. Das ist ein Thema, wo ich mich sehr lange mit beschäftigt habe. Ich habe Michael nicht gesagt, sprich über diese Sache. Ich fand das so stark. Und Gott sagt, hier, sei du nur. Mit anderen Worten, achte du nur darauf, dass dieses Gift des Nichtvertrauens nicht in dein Leben reinkommt. Sondern bleib du im Vertrauen. Vertrau mir wie ein kleines Baby. Wenn mein Raphael zu mir kommt und ich sag ihm was, dann vertraut er mir. Dann fragt er nicht, Papa, warum? Erklär mir das, wieso? Bla, bla, bla. Er sagt, ja, Papa. Okay. Okay. Warum gehen wir manchmal anders mit Gott um oder mit Gottes Bodenpersonal oder wie auch immer? Vertrauen heißt ja. Ist das ein Ja? Sag nochmal.
Der Michael hat in seiner Predigt auch gesagt, und Furcht führt zum Verlust des Erbes.
Stimmt. Könnt ihr übrigens schon downloaden, die Predigt ist schon online. Ja, ist eine gute Predigt zum Weitergeben auch. Ja, es führt zum Verlust des Erbes. Wer kann sich das erlauben? Wir wissen, was unser Erbe ist, oder? Unser Erbe ist all das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir sind. Wir sind Könige und Priester Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des höchsten Königs. Und wenn ich das verlieren würde, dann würde ich nicht mehr froh werden, weil dann wäre ich verloren. Verloren. Das ist genau das, wovon Gott uns ja gerettet hat, von dieser Verlorenheit. Und wenn ich mir irgendwas nicht erlauben kann, dann meinen Glauben zu verlieren, mein Vertrauen zu verlieren auf Gott. Ich will nur stark und sehr mutig sein und achten auf Gottes Wort. Das ist, was mein Part ist. Jetzt sagt mal ganz ehrlich, ist das zu viel verlangt? Kann das nicht jeder von uns tun mit ein paar kleinen Entscheidungen? Zu sagen, ja Herr, ich will darauf achten, dass ich stark mutig bleibe und dass ich auf dein Wort achte und es ernst nehme, mich damit beschäftige, es studiere. Ist das zu schwer? Ja, deine Seele sagt das. Und dann steht dein Geist auf und sagt, ja Seele, du fühlst dich jetzt schwach. Bibel, komm her. Halleluja. Jetzt lese ich gerade dir einen Vers vor aus der Bibel, liebe Seele. Lese ich dir gerade mal Josua 1, Vers 7 vor. Sei du nur stark und sehr mutig. Und ich lese dir vor, was David so oft geschrieben hat. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Und ich baue mich selbst auf. Oder ich fange an, in neuen Zungen zu reden. Das alles kann ich tun, anstatt zu sagen, ich bin zu schwach. Ich verstehe, was du meinst. Und die Situation kenne ich selbst sehr gut. Dass ich mich überhaupt nicht danach fühle, überhaupt nicht stark genug fühle, überhaupt nicht motiviert fühle dazu. Und dann ist es natürlich gut, ich habe dann jemand an meiner Seite, der gerade dann stark ist, wenn ich schwach bin. Der mir hilft. Der mir dann manchmal die Füße wäscht oder manchmal auch den Kopf. Und ich habe so jemand auch. Wir machen das manchmal füreinander, Iris und ich. Wenn der eine ein bisschen schwächer ist als der andere, dann ist der andere in der Regel immer stark. Also das erleben wir so. Einer ist immer stark. Einer darf schwach sein, dann aber wird getragen. Und wo das nicht ist, wo der andere nicht stark ist, da ist Gott stark. Da ist Gott da. Gott lässt dich nicht allein. Gott ist da. Gott hebt dich hoch. Oder er gibt dir auch andere Menschen, wo du weißt, die kannst du anrufen, die helfen dir, die kommen auch mal vorbei. Das ist das, was wir brauchen. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Das ist, was Zelle ausmacht. Versteht ihr? Das ist genau mein Zelle. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und habe vielleicht nicht mal einen Partner, der mir da helfen kann, dann weiß ich, dann kann ich jemanden anrufen aus meiner Zelle, meine Zellleitung oder sonst. Und dann ist jemand da, der betet mit mir und dann kommt Gottes Herrlichkeit. Weil ich erwarte dann nicht, dass Zellleiter X oder Y mich segnet, sondern dass Gott mich direkt durch Zellleiter XY segnet. Und selbst wenn der gerade mitten in der Besprechung ist und er hat nur eine Minute Zeit, mit mir zu beten, dann erwarte ich von diesem Gebet alles. Weil Gott sagt, dass er das tun will. Amen. Gott ist Gott sei Dank nicht abhängig von unserem Gemütszustand. Sonst wäre manches meiner Gebete auch nicht durchgedrungen. Weißt du, wenn ich manchmal hier bete mit 10, 15, 20 Leuten und bin da beim 18. angekommen, Meine Lippen tun weh, mir ist heißer, ich habe gefühlt, ich empfange nichts mehr von Gott und ich bete weiter. Und oft kommen dann die stärksten Dinge zum Schluss. Das ist nicht mein Gemüt, was das mehr produzieren könnte. Gott sei Dank. Weißt du, was ich meine, ja? Gott bricht dann durch, wenn wir am schwächsten sind. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh. Wir haben oft stark angefangen. Ich habe stark angefangen. Nach meiner Bekehrung bin ich losgegangen, wie in Airbus. Habe Menschen von Jesus erzählt, habe mein Herz mitgeteilt, habe alles erwartet, wenn ich gebetet habe, aber auch alles und fast alles ist auch so gewesen dann. Heilung, Wunderzeichen geschahen ganz einfach. Ich wusste nicht viel theologisch über die Sachen, aber ich wusste, dass die Bibel sagt und ich wusste, wer Gott ist und das reicht. So einfach kann Christsein sein. Dann ging ich auf eine Bibelschule und kam fast ohne Glauben zurück. Das gestern noch mit jemandem besprochen, habe gesagt, wenn ich nicht wirklich schon stark im Glauben gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wäre ich wahrscheinlich abgefallen vom Glauben durch die Lehren, die da kamen. So ist Theologie nicht immer der große Schlüssel. Es ist oft sogar ein Widerstand gegen das, was Gott eigentlich tun will, weil der Glauben kommt nicht aus dem Kopf. Der Glaube kommt nicht aus dem Kopf, er wird nicht von hier produziert. Und wir dürfen uns nicht verstandesmäßig leiten lassen. Es darf nicht unsere Krücke sein, ohne die wir nirgendwo hingehen. Der Verstand ist ein Hilfsinstrument, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Rationelle Entscheidungen, wo lege ich mein Geld am besten an und so Sachen, da kann ich meinen Verstand einsetzen. Wunderbar. Aber in anderen Dingen, geistigen, direkten geistigen Entscheidungen, da gehen andere Merkmale ab. Ich bin wieder zurück. Wie sagte Terminator, ich bin wieder da. In gewisser Weise bin ich auch wieder da. Aber ich war so ein paar Jahre nicht allzu gefährlich für den Teufel. Ich habe immer noch gute Dinge getan und so. Aber ich habe nicht mehr wirklich alles von Gott erwartet, weil ich war ja selbst sehr stark, habe zugenommen in jeder Hinsicht und merkte, langsam so ist es nicht der Weg. Gott hat mich sehr massiv korrigiert und hat gesagt, du bist weder zu mir richtig ausgerichtet gewesen, noch hast du andere Dinge noch richtig gemacht, die ich dir gesagt habe. Du hast Kompromisse geschlossen, du hast faule Kompromisse geschlossen, du hast Mehrheitsentscheidungen gemacht, du hast dein Team Dinge entscheiden lassen, anstatt dass du das gemacht hast, was ich dir gesagt habe. Verschiedene dieser Dinge hat er mir gesagt. Und da ist niemand verantwortlich außer mir selbst. Also ich will jetzt nichts auf irgendjemanden schieben, es ist meine Schuld. Und Gott hat mich zurechtgerufen. Und ich tue heute wieder die ersten Werke, die ich am Anfang gemacht habe. Und ich fühle mich pudelwohl dabei. Ich bin wieder unterwegs auf der Evangelisationsstraße, obwohl ich kein Evangelist bin, weil ich genau das erkannt und herausgefunden habe, was mir viele eben von euch gesagt haben. Warum bin ich noch hier? Ich bin nicht hier, um eine Gemeinde zu leiten. Das ist nicht mein Auftrag, um hier zu sein. Ich bin hier, um Gemeinde zu bauen. Ich bin nicht hier, um eine Herde zu weiden. Ich bin hier, um eine Herde zum Wachsen zu bringen. Dass junge Tiere hinzukommen. Dass Wachstum entsteht. Dass Herrlichkeit sich breit macht. Dass Gottes Zeichen und Wunder selbstverständlich kommen, aber auch mit dem Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich habe jahrelang gedacht, oh, die Lehre über Finanzen ist großartig, stehe ich zu. Aber ich dachte immer, oh, das ist, ich bin dann so gesegnet. Und irgendwann sagte Gott, Moment mal, du bist nur gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Wenn ich dir Geld gebe, dann geh verantwortlich damit um und frag, was sollst du damit tun? Und so mit allen anderen Gaben, die du so empfängst, die sind immer für irgendwas gut. Was fange ich damit an? Das ist die große Frage. So ist es mit uns auch. Wir sollten das tun, was Asa nicht geschafft hat. Wir sollten dahin zurückgehen, dass wir diese ersten Werke tun. Wir hatten ja auch mal über die erste Liebe gesprochen hier. Dass wir da einfach wieder hineinkommen. Oder wenn wir noch nie da waren, umso mehr sagen, Herr, ich will dich mit ganzem Willen suchen. Mit ganzem Willen, wie das die Leute um Asa herum sagten. Und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen und er ließ sich von ihnen finden. Nicht mehr und nicht weniger brauchen wir, um glücklich zu sein. Ist es so? Denn ich bin nie glücklicher als dann, wenn sich Gott von mir finden lässt und ich seinen Willen kenne. Dann macht's Spaß. Erwarte, dass Zeichen und Wunder dir folgen bei deinem Dienst. Es gehört dazu. Ich habe zwei Anliegen jetzt zum Schluss. Das eine ist, dass ich Platz geben möchte hier unterm Kreuz für die von euch, die sagen, mein Eigenwillen verhindert, dass ich das tue, was Gott von mir will. Mein Eigenwillen. Ich habe herausgefunden, dass der Eigenwille einer Person das stärkste Hindernis gegen persönliche Erweckung ist. Ich will das, ich will dies, ich will jenes. Ich will das nicht, ich sehe das anders, ich will, weißt du, ich will, mein Eigenwillen. Anstatt im Vertrauen hinzugehen, zu sagen, Herr, ja, I trust you. Sprich zu mir. Lass mich, ich gehe, was du mir sagst, ich tue es. Ich gehe den Weg. So Eigenwillen ist eine furchtbare Bremse. Es gibt mir eine Kraft, weil ich habe ja Dinge unter Kontrolle. Und wenn ich Eigenwillen weglasse, verliere ich Kontrolle. Weil dann hat ja Gott Kontrolle. Und dann könnten ja ganz unvorhergesehene Dinge geschehen. Ich verlasse dich drauf, die werden geschehen. Gott lässt sich nicht in eine Schublade pressen und alles von vornherein sehen. Wir sehen immer nur den nächsten Schritt. Wir sehen nie unser Leben von vorne bis hinten. Gut so, wie ich meine. So ist das eine Möglichkeit zu sagen, ich lege meinen Eigenwillen ab und ich entscheide mich, Gott ganz zu vertrauen und ihm mit ganzem Willen zu suchen. Es ist möglicherweise der Beginn eines Prozesses für den einen oder anderen. Weil Eigenwillen ist ein starkes Ding. Das kannst du ja heute entscheiden, aber du wirst es vielleicht noch nicht in der Gänze hier loslassen können. So kann es sein, dass es ein Prozess ist, der beginnt, der dir auch die nächsten Wochen noch nachgeht, wo du merkst, der Eigenwillen versucht wieder zurückzukommen, weil auch der klopft an und der kennt den Eingang. Der weiß genau, wie er reinkommt. Und das könnte ein kleiner Kampf sein, zu dem du dich heute entscheidest und sagst, Eigenwillen, ich möchte nicht, dass du mein Leben länger dominierst, sondern ich möchte mich Gott hingeben und ihn mit ganzem Willen, so heißt das ja hier, suchen. Das zweite ist ein Gebet, das Iris und ich euch anbieten für alle die, die eine tiefe Begegnung mit Gott suchen. Wir haben diese Gebete ja schon ein paar Mal angeboten, jetzt unter verschiedenen Überschriften. Es ging meistens darum, die Vision zu empfangen. Und doch glaube ich auch, dass das insbesondere das ein Prozess ist. Auf manchen Konferenzen geht dieser Prozess innerhalb von wenigen Tagen durch, weil man einfach 100% Zeit hat, um sich damit auseinanderzusetzen. Als Christ in der Gemeinde, der ich jetzt nicht eine besondere, längere Zeit dafür reservieren kann, wo es vielleicht auch gar kein Angebot dieser Weise gibt, kann es sein, dass du einfach jede Chance nutzen solltest, das zu empfangen. Wobei ich will jetzt nicht jeden ermutigen, nach vorne zu kommen, sondern die, die sagen, ja, ich will eine tiefe Begegnung mit Gott suchen und ich dringe nicht durch, es ist mir nicht möglich. Also diese Gruppe meine ich. Ich schaff's nicht, aus welchem Grund auch immer. Wir können nicht garantieren, dass das heute Abend der große Durchbruch ist, aber ich weiß eins, wenn manches Gebet nur zu 10% zum Durchbruch verhilft, ist nach 10 Gebeten auch ein Durchbruch da. So wissen wir doch, dass die Richtung stimmt und dass wir einfach treu den Weg weitergehen, wie lang oder wie kurz auch immer dieses dauern soll. Weil wir wissen auch, dass Gott dieses Ziel selbst für uns hat. Dann geht man erst dahin und dann dahin. Und ich möchte dieses Gebet jetzt vielleicht noch eins, ich möchte dieses Gebet nicht so verstanden wissen, dass nur die Zeit, wo Iris und ich jetzt Hände auflegen, die besondere Salbung da ist, die euch jetzt durchfließt. Ich glaube, dass wenn ich irgendwo Hände auflege, die Salbung hier ist, in diesem Raum. Und dass du einfach erwartest, auch in der Zeit bevor und danach. Vielleicht berühren wir dich sogar nur ganz kurz. Und mess uns nicht, wie lange war er rechts oder links. Das ist nicht, worum es geht. Manchmal habe ich den Eindruck, bei jemandem länger zu stehen und manchmal kürzer. Das ist nicht persönlich gemeint, das sind dann auch geistige Prozesse. Erwarte es in der Zeit, wo du hier vorne bist. Das ist eine Handlung des Glaubens, wozu ich dich aufrufe. Das genau ist Glauben. Ich gehe nach vorne und ich erwarte, dass Gott mir hier begegnet. Durch den Bernd, durch die Iris oder einfach so. Okay?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie. Und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info at cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.